Wir befinden uns kurz vor den Landeswahlen. Paraguay hat eine Regierung mit drei Staatsgewalten. Wir richten unseren Blick heute auf die Exekutive und Legislative, weil sie gewählt werden. Die Justiz lassen wir deshalb heute außen vor. Ich sitze hier zusammen mit dem Abgeordneten Herrn Edwin Reimer und möchte einmal fragen, welche Aufgaben hat der Kongress?
Ja, einen herzlichen Gruß an alle Radiohörer und vorauf biete ich an, dass wir uns mit Du ansprechen, zumal wir ja Cousinen als Frauen haben und unsere Schwiegermütter Zwillingsschwestern sind. Und ich möchte hier noch einen Punkt klarstellen, dass ich nicht mehr Kandidat bin, dass wir hier keine Wahlwerbung machen und dass mein Mandat als Abgeordneter am 30. Juni abläuft. Mir geht es hier darum, dass wir verstehen, wie die Staatsgewalten oder die staatlichen Institutionen funktionieren und wie sie miteinander funktionieren, zumal wir ja gerade im Wahlprozess sind, wie du eben erwähnt hast, Flavio.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, welche Aufgaben hat denn der Kongress eigentlich?
Ja, wir fangen mit dem Kongress an, weil in unserer Konstitution, im Grundgesetz von 1992, hat der Kongress oder das Parlament sozusagen die oberste Macht als Volksvertreter. Das sind 45 Senatoren und 80 Abgeordnete, 135 Volksvertreter, die beim Wählen, indem sie ihre Stimme abgeben, sozusagen entscheiden, was in diesem Land passiert. Die einzelnen Bürger machen so weit mit, indem sie ihre Stimme für diese Personen abgeben und diesen Personen dann 5 Jahre lang sozusagen die Regierung in die Hand legen. Sie können dann die verschiedensten Aufgaben durchführen. Ich werde nur einige erwähnen, aber Nummer eins ist, dass das Grundgesetz eingehalten wird und dass sie es einhalten und von anderen eingehalten wird. Sie können Gesetze verabschieden, die nicht gegen das Grundgesetz sein dürfen. Dann stimmen Sie den Kostenvoranschlag für das Jahr ab, der normalerweise vom Landespräsidenten eingereicht wird. Und dann können Sie das Wahlgesetz verändern. Dann können nur übers Parlament staatliche Güter gekauft werden ist eine andere Sache. Internationale Verträge, die normalerweise vom Landespräsidenten und seinen Mitarbeitern ausgearbeitet werden, müssen vom Parlament abgestimmt werden, entweder bejaht werden oder abgelehnt werden. Kredite müssen alle über das Parlament laufen. Dann die verschiedenen Konzessionen, ob jemand im Land hier zum Beispiel nach Erdöl suchen darf oder nicht, geht über das Parlament. Notstandsgesetze werden vom Parlament verabschiedet und so weiter. Der Landespräsident wird vor dem Kongress vereidigt und auch die Minister von der obersten Justiz. Und das geht so weit, dass das Parlament sogar mit einem politischen Amtsenthebungsverfahren den Präsidenten, den Vizepräsidenten oder Minister vom obersten Gerichtshof und einige andere Funktionäre in der Regierung absetzen kann. Also wir sehen ganz klar, dass wir seit 92 eine Parlamentsregierung haben, weil man einfach nicht mehr wollte, dass eine Person so viel Macht haben sollte, wie das vor 1992 war.
Und welche sind dann jetzt die Aufgaben des Landespräsidenten?
Man könnte jetzt vielleicht meinen, dass der Landespräsident ja letztendlich nichts mehr zu melden hat. Das ist nicht so. Als einzelne Person, das heißt eine Person, die hat zwar nicht die Macht wie die Volksvertreter, wie 135 Volksvertreter im Parlament, aber trotzdem ist dem Landespräsidenten die ganze Landesverwaltung übertragen worden. Das heißt, dass er mit seinen Ministern und den verschiedenen Angestellten oder Staatsangestellten das Land verwaltet. Nummer eins auch dafür aufkommt, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Dann ist es seine Aufgabe, Minister zu ernennen, die mit ihm zusammenarbeiten. Dann die Auslandsbeziehungen zu pflegen und Verträge auszuarbeiten, die, wie erwähnt, schon dann vom Parlament bestätigt oder abgelehnt werden können. Dann muss er vor dem Kongress den Haushaltsplan vorlegen. Und wenn das Jahr abgelaufen ist, muss er auch Rechenschaft ablegen. Er ist auch oberster Kommandant vom Militär, das heißt von der Heeresführung, ist verantwortlich für die Sicherheit im Land, auch über die ganze Polizeistruktur. Er kann auch Gesetzesprojekte einreichen im Parlament, die dann behandelt werden. Er hat auch ein Vetorecht, wenn das Parlament Gesetze verabschiedet, darf er noch einmal ein Veto einlegen, falls er dagegen ist. Das heißt aber nicht, dass sein Veto dann das letzte Wort ist. Das Gesetzesprojekt geht dann noch einmal zurück zum Parlament, und wenn das Veto zurückgeworfen wird in beiden Kammern mit Stimmenmehrheit, dann wird das Gesetz trotzdem veröffentlicht oder in Kraft gesetzt, auch wenn der Präsident dagegen ist. Also so, der Präsident hat nicht das letzte Wort in Gesetzen, da hat immer das Parlament das letzte Wort. Und dann all die vielen Verantwortungen, die Vertretungen, der Präsident ist praktisch das Gesicht des Landes nach innen und nach außen. Alles Mögliche, was dann damit zusammenkommt. Wenn wir uns dies also einmal anschauen, können wir sagen, das ähnelt ja eigentlich ja im Prinzip auch unserer Verwaltungsstruktur, die wir in der Kooperative und der Kolonie haben, hier vielleicht in etwas vereinfachter Form. Wenn wir bei uns würden den Verwaltungsrat und den Oberschulzen trennen, die sind ja bei uns bei dem Verwaltungsrat, wenn wir würden den Oberschulzen mit den Betriebsleitern nehmen, dass wir sozusagen wie der Präsident mit seinen Ministern und der Verwaltungsrat, das wären die Vertreter des Volkes, das wäre das Parlament, die Beschlüsse machen und den Kostenvoranschlag annehmen, und der Oberschulze mit den Ministern müsste das ausführen, und der Aufsichtsrat wäre so ähnlich wie die Justiz, wie der oberste Gerichtshof. Hier bei uns, der Aufsichtsrat hat keine Funktion, dass Leute die Statuten oder Regeln nicht einhalten, bestrafen können, aber nur um einen einfachen Vergleich zu machen. Und dann hätten wir noch die Lokalregierungen. Wenn wir unsere Kolonie noch in Bezirke einteilen würden, würden das sozusagen die Gouvernationen sein, die einen kleinen Kostenvoranschlag hätten, um gewisse Sachen sozusagen im Bezirk zu machen. Und wir hätten da noch die Dorfschulzen, das wären die Intendentes, die in ihrem Dorf auch Auflagen machen dürfen und dafür gewisse Dienstleistungen erbringen müssen, so wie es in den Municipalitäten, in den Municipios passiert.
Wie gestaltet sich dann jetzt das Zusammenspiel zwischen der Zentralregierung und den Lokalregierungen?
Ich denke, das ist eine sehr interessante und eine sehr wichtige Frage, Flavio, weil wir gerade dabei sind, jetzt auch Gouvernadores und die Ratsmitglieder zu wählen und auch die Abgeordneten und Senatoren und den Landespräsidenten mit dem Vizepräsidenten. Und da geht es jetzt nicht um eine Farbe oder um eine Partei, weil wir wissen nicht voraus, wer der Landespräsident werden wird, und wir wissen auch nicht, wer der Gouvernador werden wird, und wir wissen auch nicht, wie die Zusammensetzung der verschiedenen Parteien im Parlament in den beiden Kammern, ob jetzt bei Abgeordneten oder bei Senatoren, sein wird. Das alles werden wir erst am nächsten Montag wissen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, wie die Zusammenarbeit ist. Wir meinen sehr oft, dass wenn wir dem Landespräsidenten, wenn wir ihn besuchen oder er zu Besuch kommt, wenn wir ihm dann einige Tipps geben, was uns noch fehlen würde, wo uns noch ein Weg fehlt, oder wegen Sicherheit oder das Bildungsthema, das uns im Moment sehr am Herzen liegt, dass die Werte der Familie und so weiter im Bildungsprogramm berücksichtigt werden, weil unsere Schulen ja auch vom Staatsministerium anerkannt sein müssen, ist uns schon wichtig, was in der Zentralregierung passiert. Und wir meinen dann, wenn wir dem Landespräsidenten oder dem Minister das mitgeben, dann wird er das schon weitergeben, und dann wird das schon laufen. Und fast immer versickert das dann irgendwo. Ich meine damit nicht, dass wir den Regierungsvertretern oder die Hauptverantwortlichen in der Regierung ihnen nicht unsere Bedenken mitgeben. Es ist schon wichtig, dass wir Vorarbeiten, also dass wir eine politische Unterstützung bekommen, aber dann fängt die Arbeit erstmal richtig an oder dann sollte sie anfangen, indem wir an diesen Projekten arbeiten. Und das fängt bei der Municipalität an, das heißt bei der Lokalregierung sehen wir, welche Funktionen hat die Municipalitätsregierung in diesem Thema. Wenn die das nicht lösen können, wenn die da nicht keine Befugnisse dazu haben, dass sie dann wenigstens eine Absichtserklärung abstimmen oder unterschreiben vom Bürgermeister oder von der Junta, dass das im Interesse des Munizips ist, dann gehen wir damit weiter zur Departementsregierung, wenn es auch nicht deren Funktion ist, dass die aber zumindest auch davon in Kenntnis gesetzt sind, dass diese dann auch eine Absichtserklärung oder eine Interessenerklärung unterzeichnen. Das sind wichtige Dokumente, mit denen man dann zur Zentralregierung gehen kann, zum Minister oder erstmal zur Exekutive und sehen, ob ein Ministerium dafür zuständig ist, ob das in ihr Programm passt, ob sie einen Haushaltsplan dafür haben. Sonst, wenn die nicht Finanzen dafür in ihrem Haushaltsplan haben, dann passiert gar nichts, dann können die nichts machen. Oder wenn das nicht in der Carta Organica sozusagen im Organigramm mit den Bestimmungen von diesem Ministerium vorgesehen ist, dann passiert da auch nichts. Von daher ist wichtig, dass wir uns gut informieren, wer ist dafür zuständig oder wer übernimmt auch Verantwortung dafür, dass etwas passiert. Und wenn das bei der Exekutive nicht weitergeht, wenn das nicht im Kostenvoranschlag vorgesehen, wenn die sagen, nee, da können wir nichts machen, dafür haben wir nicht die Mittel oder dafür müsste es eine Gesetzesänderung geben oder es braucht ein neues Gesetz dafür, weil keine öffentlichen Angestellten werden absichtlich gegen ein bestehendes Gesetz entscheiden. Das wird einfach nicht passieren. Da haben die ihre Berater und versuchen sich, soweit es geht, zu schützen, dass sie nicht in Fraktion, also dass sie nicht beschuldigt werden können, dass sie irgendein Gesetz nicht eingehalten haben. Dafür haben wir die Volksvertreter, die Abgeordneten, die aus den einzelnen Departementen kommen, oder wir haben die Senatoren, die auf Landesebene gewählt werden, denen wir dann diese Bedenken oder diese Bitte an sie weiterbringen, die dann untersuchen, braucht es eine Gesetzesveränderung, dass ein bestehendes Gesetz verändert wird, oder braucht es ein neues Gesetz, oder muss ein bestehendes Gesetz annulliert werden? Und dann nimmt das seinen Lauf. Dann kann ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet werden, kann präsentiert werden, geht dann durch die verschiedenen Kommissionen. Das Gesetzesprojekt kann bei der Abgeordnetenkammer eingereicht werden über einen Abgeordneten, das kann in der Senatorenkammer über einen Senator eingereicht werden, das bleibt sich gleich, wo die Gesetze eingehen und werden dann in der einen Kammer behandelt. Wenn es da durchkommt, geht es zur anderen Kammer, die unter sich noch wieder eine ganz starke Rivalität haben. Jeder meint, macht es besser und jeder hat die besseren Fachleute und Rechtsanwälte und so weiter. Also das ist doch richtig und doch bewusst so gestaltet, dass da sozusagen eine Konkurrenz ist, die sich gegenseitig nochmal kontrollieren und jeder beim anderen die Fehler sucht. Das ist der Prozess. Aus eigener Erfahrung weiß ich, um das Gesetz auf den Weg zu bringen, bis es verabschiedet wurde, dass Kooperativswesen ins nationale Bildungsprogramm eingegliedert werden muss, hat das Gesetzesprojekt 80 Tramites, also 80 Prozesse gehabt, Sitzungen. So oft mal ist das behandelt worden, bis es letztendlich dann vom Präsidenten unterschrieben wurde. Und das hatte dann eine Dauer von 2 Jahren. Kann sich man sich kaum vorstellen, wie viel Zeit das gebraucht hat, um überall das zu präsentieren und Leuten das zu erklären und wichtig zu machen, damit es durchkommt. Also diese Sachen sind möglich und das müssen wir verstehen, dass wir eine Volksregierung haben, wo letztendlich das Volk mitbestimmen kann und letztendlich die Aufgabe hat, mitzudenken und mitzubestimmen. Wenn nicht, dann nutzen andere die Situation aus und bestimmen etwas nach eigenem Gutdünken oder von Leuten, die ganz bewusst dann, wo die Sache für sich ausnutzen.